Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Aslan Yasiri. Ich bin der Redaktionsleiter von Siegerexpress.de und bevor wir über die Ärzte mit unserem Experten Stefan Rehm sprechen, noch ein Hinweis für alle Fans. Dem aktuellen Musikexpress liegt ein ganz besonderes Extra bei. Eine Picture Flexi-Disc von den Ärzten mit dem exklusiv für uns eingespielten Song Abends Billy. Das ist eine Rockabilly-Version von Morgens Pauken, die es in dieser Form nur zusammen mit Musikexpress gibt und nirgendwo anders, also ein Sammlerstück. Der aktuelle Musikexpress mit exklusiver Flexi-Disc ist im Handel erhältlich oder direkt zu bestellen unter musikexpress/Ärzte. So, Stefan, willkommen.
Herzlich willkommen.
Na, wie geht's? Du bist ja nicht nur unser Experte, du bist ja vor allen Dingen auch der Autor der Titelgeschichte über die Ärzte.
Ja.
Und hast ja mit beiden sprechen können. Vielleicht können wir mal so ein bisschen anfangen, mal über unsere Initialzündung, wie man so schön sagt, die Initialzündung mit einer Band zu sprechen. Es gibt ja viele Initialzündungen mit ganz vielen Lieblingsbands. Ich fange mal bei mir an, weil ich ja weiß, dass du gleich viel mehr erzählen wirst über die Ärzte. Also ich wurde so richtig Wertschätzer der Ärzte im Jahr 1987, dürfte das gewesen sein, als die Ab 18 Platte verboten wurde. Das war 87, ne?
Mhm.
Das war sozusagen, wer mich kennt, weiß, dass ich großer Prince-Fan bin. Da gab es das Black-Album von Prince, das gar nicht erschienen ist. Und dann gab es ein weiteres schwarzes Album, nämlich das, zumindest die Aufschrift hatte, Ärzte Ab 18, das ist angeblich, wie man so schön sagt, nur unter der Ladentheke gab.
Genau.
Gibt es denn Alben wirklich unter der Ladentheke oder ist es nur ein geflügeltes Wort, wie so ein Bootleg, wo man auch sagt, das kommt aus dem Stiefel.
Naja, sie durften zumindest dann auch nicht mehr beworben werden. Das heißt, die durften nicht mehr frei in so einem Plattenladen rumstehen. Dafür bin ich auch zu jung. Also in den 80ern habe ich noch keine Platten gekauft. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sogar legal möglich war zu fragen, gibt es, dass die auf Nachfrage dann irgendwie so aus dem Keller geholt wurde oder so. Aber die durften nicht frei zugänglich sein, das nicht. Also vielleicht mit Personalausweisvorlage oder so, dass man eben 18 ist und so, dann durfte man die vielleicht auf Anfrage haben, weiß ich gar nicht genau.
Wie bestellt man als Händler das eigentlich? Sagt man, ich bestelle extra viel, weil ich die jetzt rechnungs werde?
Oder? Naja, die Ab 18 hat 100.000 Stück verkauft. Also die muss irgendwie, ich glaube kaum, dass das 100.000 Leute, das sind ja sehr viele, ich kenne keine 100.000 Leute, das sind sehr viele Leute, die müssen ja, das ist 100.000 Mal den Vorgang gab, dass jemand in einem Plattenladen steht und sagt, kann ich bitte die Ab 18 haben? Dann muss es auch, die wurde ja auch nicht sofort, ich glaube, die wurde erst nach 2 Wochen oder so dann wirklich indiziert. Obwohl die Ärzte jetzt sogar die hatten ja in vorauseilender Gehorsam so einen Sticker drauf, auf dem stand, dass es nicht an Minderjährige verkauft werden darf und so. Also das sind praktisch die Zensur schon irgendwie vorweggenommen.
Ja, es gibt ja Lieder da drauf, die dann auch in den Kanon eingegangen sind, der Ärzte wie Helmut Kohl, Helmut K. und natürlich Geschwisterliebe, dasjenige Lied, bei dem die Fans dann den Gesang übernommen haben, weil es ja so auch nicht aufgeführt werden durfte.
Genau, ja? Genau. Auch nach wie vor der einzige indizierte Ärzte-Song. Also den,
der ist noch indiziert.
Der ist immer noch indiziert.
Dawn of the Dead ist nicht mehr indiziert.
Was ist dort? Ah, der Film? Ja. Also, ja, das stimmt. Da gab es so ein Gerichtsurteil bei der Debil, also erstmal war es ja so, zuerst wurde Geschwisterliebe indiziert, was auch lustig ist, jetzt muss ich nochmal weiter ausholen, der Song lag nämlich schon in Ausschnitten einer Flexidisc bei damals die Musikexpress 1986. Da war so ein Album-Sampler damals für das Album Die Ärzte, wo die beiden dann schon zum Duo geschrumpft auf diesem Motorrad sitzen. Damals hatte der Musikexpress noch eine Millionenauflage, also sehr viele Leute haben diese, noch mehr als 100.000, haben diese Flexidisc wahrscheinlich zu Hause, haben die damals gehört, hat sich aber noch keiner irgendwie beschwert. Die wurde dann erst später aufgrund der Klage einer besorgten Mutter indiziert, aber war erstmal auch frei verfügbar. Dann wurde im Nachgang dazu, wurde dann diese Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, mittlerweile jugendgefährdende Medien, überhaupt auf die Ärzte richtig aufmerksam. Da haben sie auch gleich das erste Album, Debil, wo dieses blutrünstige Schlaflied drauf ist. Also immer wenn man jetzt Kindern die Debil vorspiele, weil da sehr viel kinderfreundliche Lieder auch drauf sind, die man gut mitsingen kann, immer aufpassen, nicht diesen Song zu spielen, die werden ihr Leben lang unter Schlafstörungen leiden. Dann kam und so fast 30 Jahre später, nee, 20 Jahre später, wurde die Debil dann wieder veröffentlicht als Devil. Da war dann auch das Schlaflied wieder drauf, weil es hieß, es sei jetzt Jugendlichen zuzumuten, das als Satire zu verstehen und nicht als Aufruf zur Gewalt an Kindern oder so. Allerdings ist Geschwisterliebe immer noch indiziert.
Das gibt es heute nicht mehr, ne? Dass eine Band Musik macht dieser Art Größe, die dann deswegen auf dem Index landet. Das wird zumindest nicht bekannt. Also noch nicht mal von Provokationsbands wie Rammstein, sagen wir jetzt mal. Zumal ja die Ärzte ja auch nie wirklich, also normalerweise, wenn du heute Musik auf den Index stellst oder als verboten stellst, ist es meistens rechte Musik.
Es ist sehr abseitige Musik, die uns eins gar nicht mitbekommen.
Ja. Rechte Musik, aber eine linke Band wie den Ärzten ist sowas nicht passiert. Mhm. Vielleicht können wir mal reden, bevor wir über diese neue Platte Dunkel reden, nochmal ganz kurz über diese 5 Jahre, in denen es die Band nicht gab. Ne? Also die Mythen sind ja legendär, ne? Also halt irgendwie beste Band der Welt, sucht Bassisten, die Anzeige und so weiter. Wir sprechen hier von 5 Jahren, 88 bis 93, in denen es noch kein Internet gewesen, in denen es noch kein Internet gab und die Sensation so groß war, dass diese Band zurückkehrt. Wenn heutzutage eine Band 5 Jahre keine Musik macht, gibt es keinen Grund zu sagen, wir lösen uns auf, dann machen die einfach eine Pause.
Machst einfach Pause,
also 2 Jahre in 10 Jahren, 2 Alben in 10 Jahren zum Beispiel, das ist ein Rhythmus, mit dem man heute ganz alltäglich konfrontiert wird.
Ja.
Damals war das eine ganz große Nummer, dass die Ärzte bewusst sagen, wir lösen uns jetzt erstmal auf und dann kommen sie wieder zurück.
Ja, ganz andere Veröffentlichungsrhythmen. Die hatten ja jedes Jahr eine Platte. Also damals sogar in den 80ern gab es noch alle 2 Jahre eine Platte der Rolling Stones oder von Queen oder von so Riesenbands. Selbst die hätten sich ja auch ausruhen können oder so. Da gab es alle 2 Jahre ein Album. 5 Jahre war da schon gigantisch, wie du richtig sagst. So, ich glaube, zwischen den ersten beiden FKA-Twigs-Alben liegen 5,5 Jahre oder so. Auch bei den Stone Roses hat es ja auch irgendwie so 5 Jahre gedauert. Da geht man auch immer von dieser historischen Dimension aus und so. Das war damals tatsächlich noch so. Jetzt die Pause von Auch zu Hell waren ja 8,5 Jahre, also viel, viel länger. Aber das wird natürlich nicht mehr so wahrgenommen, weil die Abstände einfach viel größer sind.
Du hast in einem Interview gesagt, dass das Album namens Dunkel, das jetzt ungefähr 1 Jahr nach Hell erschienen ist, sozusagen als Kontrapunkt, also lichtverhältnismäßig, tageszeitmäßig zu erwarten war. Ich als jemand, der nicht ganz so tief in der Materie drinsteckt, der hatte ja den Albumtitel Hell auch interpretiert, vielleicht als die Hölle, dass es ein englischer Titel gewesen sein konnte. Und diese Ambivalenz oder diese Polarität, die da aufgestellt wird zwischen Hell und Dunkel, wo du gesagt hast, dass es ein Album ist, mit dem zu rechnen hätte sein können. Ist es eine Sache, die du als Musikjournalist geahnt hast oder aus dem Wissen daraus, ein Ärzte-Fan zu sein, hattest du gedacht, es wird noch diesen Gegenpol geben?
Ich habe es nicht gehofft zumindest. Also ich finde Dunkel einen einen überraschend erwartbaren Titel. Und was die Ärzte ja nie waren, war erwartbar zu sein. So dahingehend ist es jetzt, deswegen meine ich auch überraschend erwartbar. Vielleicht liegt die Überraschung jetzt darin, dass es keine Überraschung gibt, sondern dass es ein Titel ist, den man wirklich so antizipieren konnte. Mit Hell ist natürlich ein Wortspiel mit es passt ja auch ganz gut zu den zwei Polen dieser Band. Der helle fahren Urlaub, dieser Strandjunge, und der dunkle Grufti, der Bela. Dass man das jetzt so, und natürlich aber auch so die Hölle. Es gab so den Albumtitel Hölle, der Albumtitel Hölle, der geistert auch schon länger in dem Ärztekosmos rum. Ich glaube, die beste Menschengestalt, da war schon auch auf der Kandidatenliste, war der Name Hölle einfach.
Ah, ja.
Genauso wie die Bandbiografie Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf, eigentlich auch ein Titel für Planet Punk hätte sein können. Und auf der Hell gab es auch ein Lied, das so eine Oi-Punk-Verarsche, alle auf Brille. Das war auch schon ein Anwärter für Planet Punk 1995. Also dass man bewegt sich da schon in so einem Jargon. Dunkel hat, also wie gesagt, erstmal fand ich es auch enttäuschend. So, ja, wie soll es denn sonst heißen? Also wenn es nicht Heaven heißt, dann muss es Dunkel heißen. So. Es hat tatsächlich aber auch einen Point. Also es ist das erste, glaube ich, wirklich fast durchgehend ernste Album der Ärzte. Also es ist so ein,
ohne Faxen, ja?
Ja, also der wird natürlich schon auch geblödelt. Also der erste Song heißt Kanickelfick-Musik. Das ist natürlich jetzt nichts, bei dem man weinen muss. Aber es ist mehr oder weniger ein Konzeptalbum auch so über Männlichkeit. Halt die, wie man jetzt immer so schön sagt, Toxic Masculinity. Und geht sehr hart so mit den Männern ins Gericht, was ja auch ein bereits beackertes Feld von den Ärzten ist. Also
Männer sind Schweine.
Genau, Männer sind immer noch Schweine. So, das ist die Aussage dieses Albums.
Würdest du bitte da auch mit zuzählen oder ist es einfach ein generelles Lied über SM und Abhängigkeiten?
Ja, das denke ich schon, dass man das nicht so weit greift.
Warum beackern die Ärzte dieses Feld so stark? Ist es ein Phänomen, dass es in der Punkmusik, also man müsste eigentlich davon ausgehen, dass die Punkmusik eigentlich nicht so sexistisch ist, wie die Ärzte anklagen. Warum ist das ein, es ist ja gut, dass die Ärzte es machen, aber warum ist es ein Feld, das sie so ausgiebig beackern?
Naja, du musst dich trotzdem als, die Ärzte waren ja prinzipiell erstmal eine Parodieband. Die haben sich ja gegen Punk auch irgendwie gestellt. Also waren auf der einen Seite fasziniert von diesen Freiheiten, aber auch gemerkt, wie ganz, ganz schnell Punk sehr puristisch wurde. Also wenn du halt einem gewissen Dresscode nicht entsprochen hast oder so oder mehr als drei Akkorde beherrscht, das warst du halt schon nicht mehr Punk. Und das fanden sie halt immer blöd. Also deswegen ist das ja immer so ein Dauerthema auch bei denen. Ist das noch Punkrock und Punk ist und alles so. Die arbeiten sich auch wirklich sehr an ihre eigenen Verortung in diesem Feld Punk ab und sind aber auch immer so, wollen natürlich irgendwie dazugehören, wollen aber auch irgendwie so Punk nach den Regeln verstanden wissen, wie sie es verstehen. Also einfach ein ganz, ganz einfaches Mache, worauf du Lust hast und so. Und deswegen war Punk ab 1978 eigentlich schon was sehr, sehr Konservatives, so in vielerlei Auslegung. Also da hatten ja dann schon der Clash dann Probleme mit London Calling, ist also mit diesem ausufernden Stilmix auf einem Doppelalbum, so ist das noch Punk und Johnny Rotten, der sich dann mit Pill selbstständig macht und eher Dub-Musik macht und so und Donna Summer gut findet und so. Das wird denen ja auch erstmal nicht verziehen. So, also Punk hatte einfach so und so zu sein. Und in diesem ständigen Clinch bewegen sich halt die Ärzte. Und natürlich spielt er auch, also wenn es um eine konservative Weltanschauung geht, spielt natürlich auch Sexismus und Misogynie eine Rolle. Und so.
Ist das eigentlich etwas, mit dem die Ärzte sich oft konfrontiert sehen, dass ihnen ein Glaubwürdigkeitsproblem unterstellt wird als Punk? Also ist das eigentlich eine Sache, für die man sich noch rechtfertigen muss?
Sie tun es, finde ich, erstaunlich häufig dafür, dass sie eigentlich wirklich völlig über den Dingen stehen müssten. Also ich finde es teilweise auch etwas mühsam, dieses Herumreiten auf Punk und so. Und auf der Lead-Single vom letzten Album Morgens Pauken, das ja genauso gut Morgens Punken hätte heißen können, ging es ja auch immer darum, was Punk alles ist, nämlich alles außer Aluhüte. Und irgendwie war das ein super Song, aber mir war es dann eigentlich auch schon so too much, ist doch klar, wo ihr steht und so und dass ihr nicht nach diesen Regeln spielt und so. Und wer ist denn der hohe Priester des Punk, der entscheidet, wer da dazu gehört und wer nicht? Und mittlerweile leben wir ja auch in musikalischen Kontexten, in denen es ja auch diese Genres alles nicht mehr gibt. So alles ist anything goes und so ist diese Zugehörigkeiten gibt es ja nicht mehr. Also siehst du ja auch nicht mehr an Dresscodes von Jugendlichen oder so. Also da gibt es diese klaren Zugehörigkeiten nicht mehr. Da kannst du nicht mehr sagen, der trägt Adidas, der hört wahrscheinlich Hip-Hop oder die hat eine Sicherheitsnadel durch die Wange, die hört wahrscheinlich Punk. So, das ist alles so zigfach ironisch gebrochen, dass es diese familiären Verbünde einfach auch nicht mehr gibt. Deswegen finde ich es ganz gut, dass auf dem neuen Album dieses Thema nicht noch mehr behandelt wird.
Du hast die Band ja interviewt im Rahmen unserer Titelgeschichte beim Musikexpress. Du hast sie auch interviewt für dein neues Buch, das jetzt erschienen ist.
Genau.
Die Ärzte in der 100-Seiten-Reihe von Reklam. Da erzählst du die Geschichte der Band ja auch. Wenn du jetzt jemanden, der, so wie man davon ausgeht, als Jugendlicher, stark auf der Suche ist nach einem Jugendkult, den er sich anschließen kann, oder eine Musikrichtung, also jemand, der sozusagen Anfang der Nullerjahre spätestens geboren wurde, frühestens geboren wurde, wie würdest du dem eigentlich die Band noch nahe bringen? Also was ist der das Alleinstellungsmerkmal der Ärzte, das sich über ihre Bedeutung definiert?
Ich glaube, dass solche Spätgeborenen immer noch in der Lage sind, die Ärzte gut zu finden. Ist natürlich sehr abstrakt, weil ich bin deutlich vor dem Jahr 2000 geboren. Aber man hat ja auch gesehen in der Geschichte der Ärzte, denen ist es ja immer wieder gelungen, auf so eine neue Generation Zwölfjährige zuzugehen. Also als ich Ärzte-Fan wurde, war das schon nach ihrem Comeback. So, ich habe die kompletten 80er einfach nicht miterlebt, so in der Form. Also deswegen, aber die haben mich genauso angesprochen wie wie Leute, die mindestens 10 Jahre älter sind als ich. Und ich hatte auch so den Eindruck, die sprechen mir aus der Seele. So. Also ich bin da anschlussfähig. Und das ging auch noch sehr weit. Also das ging bis zur, ich würde sagen, bis zur Jazz ist anders mit Junge und so. Das war auch nochmal so eine Hymne für damals Pubertierende. Da war diese Band, die aber eigentlich schon wirklich ein Legacy-Act und so. Also das ist ihnen erstaunlich lange gelungen. Ich glaube nicht, dass das mit den, die sind jetzt auch wirklich kurz vor 60. Die haben, glaube ich, jetzt auch nicht mehr den Anspruch, dass die mit ihrer aktuellen Musik nochmal Zwölfjährige ansprechen. Aber wenn du jetzt den Zwölfjährigen den Schundersong vorspielst, der irgendwie oder die einschlägige Erfahrungen mit Mobbing hat oder sowas, dann packt eines, glaube ich, immer noch, würde ich behaupten, weil das ist einfach so eine schlüssige Kombination von Text und Musik auch ist. Also diese enorm zupackende Musik, also oder Schrei nach Liebe, so ist ja nach wie vor die ultimative Hymne auf Anti-Rechts-Demos und so. Also ich glaube nicht, dass man das als ich glaube, dass es hohes Identifikationspotenzial hat und dass das nicht als Oldie wahrgenommen wird, wenn man das irgendwie auf der Straße schreit und gerade Teenager ist.
Sag mal, weißt du eigentlich, ob Bela B. auf dem Studio steht, Schlagzeug spielt?
ja, soweit ich weiß schon. Also es gibt ja, muss ich mich mal dran erinnern, es gibt ja viele Videos, auf Bademeister.com, zum Beispiel die Aufwärmphase auf die Bühne, Unsichtbare oder so heißt es, glaube ich, wo so ein ganzes Warm-up-Konzert für eine Tour 2000, glaube ich, hochgestellt haben. Und ich glaube, der steht da auch. Ich glaube schon.
Und sag mal, wie kommt man eigentlich, also ich glaube, zu den begehrtesten Konzertkarten, die es überhaupt gibt, zählt ja die Tour durch Berlin.
Ja, im Schokoladen und so.
Wie, vielleicht kannst du unseren Hörern mal einen Tipp geben. Also ich habe mit Kollegen darüber gesprochen, die gesagt haben, oh, ich würde da so gerne hingehen. Und habe gesagt, also das Letzte, was die Ärzte machen werden, ist, den Schokoladen wohl 30 Leute reinpacken, mit 50 davon als Medienvertreter.
Ja, das machen die nicht.
Ich wollte gerade sagen, ja. Also da kommt man wahrscheinlich dann eher irgendwie in Tempelhof dann irgendwie zum Zuge. Aber ja, welchen Tipp kannst du denn geben? Die sind ja wahrscheinlich alle schon ausverkauft, oder?
Ich glaube, Tempelhof ist noch nicht ganz ausverkauft, aber die Kleinen natürlich waren die sofort weg. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe auch versucht, mich dafür akkreditieren zu lassen. Dann hieß es, die machen eigentlich gar keine Gästeliste. Also selbst jemand wie ich, der kommt jetzt nicht selbstverständlich hin. Obwohl ich eigentlich auch nach wie vor vorhabe, über jedes dieser Konzerte für musikexpress.de zu berichten. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Also die, und das ist natürlich, macht mir mein Berufsleben schwer, wie es die Ärzte generell oft gern tun, aber so als Fan ist es natürlich riesig, einfach so zu sehen, so das machen die nicht. Da wird niemand irgendwie bevorzugt behandelt und so. Man sieht das jetzt auch so hinter den Kulissen. Diese Flexidisc liegt ja nicht nur uns bei, sondern auch den Kolleginnen von der Visions. Und die Ärzte achten da wirklich auf maximale Gleichberechtigung, also bis ins letzte Detail. Also das imponiert einem als Fan natürlich schon sehr. Wie gesagt, macht den beruflichen Alltag nicht immer den leichter, aber dass ihnen das so wichtig ist, das imponiert natürlich. Und das ist dann, um auf deine Frage von davor nochmal zurückzukommen, das ist, glaube ich, auch was die Kraft hat, junge Menschen immer noch für die Ärzte zu begeistern, weil die einfach so unbeirrbar sind in dem, was sie machen. Also eine sehr, sehr gefestigte Identität haben und von dieser Basis aus in jegliche Richtung auswuchern können. Also eine enorm experimentelle Band, die aber trotzdem im Kern ganz genau weiß, wer sie ist und so. Und das ist, glaube ich, für Leute, die zwischen 10 und 15 sind oder so und nicht genau wissen, wer sie eigentlich sind und wo es hingeht oder so, schon eine wichtige Bezugsgröße oder eine wichtige Inspirationsquelle, wie man sich sein Leben so gestalten kann.
Ja, und sie sind vor allem auch sehr prägend, was den Humor angeht, also die Herausbildung der Ironie zum Beispiel. Ja. Darauf kommst du im Interview auch zu sprechen. Ne? Also es gibt, oder ich sag mal so, das Wahrnehmungsproblem oder das Abgrenzungsproblem könnte auch daran bestehen, dass die falschen Leute, wie du es auch angesprochen hast, die falschen Lieder singen. Ne?
Ja.
Also Eva Braun, Deine Schuld und solche Lieder. Ist es eigentlich, oder muss guter Humor eigentlich immer bedeuten, dass man spielerisch die falsche Position einnimmt, um dadurch zu zeigen, dass man sie lächerlich findet? Ich meine, das ist das Merkmal der Ärzte. Der Humor definiert sie da über Rollenspiele. Ne? Ja. Also man nimmt eine Rolle ein des Trottels. Ich meine, mal abgesehen von Schrei nach Liebe, wo man sehr direkt den Trottel adressiert,
ja,
ist es bei vielen ja schon so, dass man sozusagen Theaterstück vorführt. Mhm. Und wir als Hörer dann erkennen müssen halt, dass man die eigentliche Person dadurch eher parodiert. Ne?
Genau, also oft ja auch, dann haben sie auch ein Problem so mit dieser Ich-Perspektive. Ist so wie manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. geht Bela B. ja auch in die Rolle von so jemandem oder so. Und das ist auf dem neuen Album auch häufig der Fall. Oder der große Aufreger vom letzten Album, dieses Woodburger und so, war ja auch irgendwie sich die Positionen der AfD annehmen. Oder von noch weiter gefasst einfach homophoben Menschen, die der Ansicht sind, dass man schwul werden kann und so die damit versuchen, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, wurde ihnen dann natürlich gleich wieder als zum Vorwurf gemacht, als ja, wie, dann werde ich schwul, was soll das denn, man kann doch gar nicht schwul werden, so man ist es, also you're born this way, ist ja, also das ist dann, da haben die dann schon natürlich Probleme damit, dass das nicht sofort immer unmittelbar verstanden wird, habe ich auch nicht sofort verstanden, also das ist, man muss bei denen schon ab und zu um mindestens eine Ecke denken, weiß dann aber eigentlich immer, dass man so auf der richtigen Seite ist, was man da hinter dieser Ecke erblickt.
Du nennst sie ja auch ganz treffend, oder du bezeichnest sie eine politisch korrekte Band, die wenig Wert auf Political Correctness
legt. Genau.
Gibt es irgendeinen Karriereschritt, den die gemacht haben, den du nicht nachvollziehen kannst, wo du gedacht hast, irgendwie, da wurden sie entweder nicht verstanden oder sie haben irgendwie einen falschen Standpunkt vertreten?
Ja, also zumindest so, wenn du jetzt mit heutigen Ohren dich da durch den Backkatalog hörst, da gibt es schon so Stücke. Ich fand jetzt auch dieses Liebe gegen Rechts auf Hell irgendwie problematisch, weil es so viele Sachen miteinander verbindet. Also so, meine Freundin hieß früher Bernd, also da geht es in einer Strophe um einen Transmenschen, in der anderen Strophe ist es, meine Freundin war früher Nazi und so, da werden so Minderheiten irgendwie so in so eine assoziative Kette gebracht, was schwierig ist, finde ich. Also ich finde, es genügt, wenn man sich da in einem Themenkomplex abarbeitet, sonst denkt man einfach, so, ist man auch irgendwie schnell dabei zu sagen, das sind halt alles Freaks. So, also es ist alles nicht der Mainstream. Und das hatten sie schon mal bei einem Stück, das Meine Freunde hieß, was man damals sehr progressiv fand. So, meine Freunde sind homosexuell und so. Dann geht der Song aber auch weiter mit Meine Freunde sind Satanisten und so. Da geht es natürlich um eine andere Freundesgruppe, aber trotzdem wird das alles so in der Serie gebracht, dass da irgendwie so ein gewisser Zusammenhang nicht suggeriert wird, aber trotzdem irgendwie so im Raum steht. Und das finde ich, das war nicht so ganz durchdacht, würde ich sagen. Und dann natürlich auch, dass es zwei Aufnahmen gibt, in denen das N-Wort vorkommt. Da kann man natürlich sagen, ja, das waren die 80er so, aber also in den 80ern wusste man auch, dass es nicht geht. Das wissen die Ärzte auch, die entschuldigen das ja auch nicht. Und wissen natürlich, dass das so nicht hätte passieren dürfen. Aber so ist es nun einfach verewigt auf zwei Stellen. Aber wie gesagt, also das sind Ausrutscher bei einer Band, die kleine Ausrutscher bei einer Band, die an sich moralisch ja vollkommen integer ist. Also da gibt es ja gar nichts zu beanstanden.
Sie sind ja altersmäßig nur so 10, 15 Jahre von den ganz großen Deutschrock-Sängern eigentlich entfernt. Ne? Also Grönemeyer, Lindenberg, ja. Maffay, Westernhagen. Das Erstaunliche an den Ärzten ist, ich frage mich immer, ob es daran liegt, weil sie ja eine Band sind und keine Einzelsänger sind, warum sie nie diesen Status einnehmen wollten oder eingenommen haben von so Leuten, die ihr dann immer so als alte Weise, manchmal auch weiß, aber alte weise Herren irgendwie zitiert werden, die ein ganz bestimmtes Statement abgeben. Also sie treten ja mal in diesem Kokon oder diese Allianz von drei Leuten und als Punkband auf, aber werden nie mit erhobenem Zeigefinger eigentlich da.
Genau. Ne? Das ist auch der größte Graus für die. Also die haben auch bei Schrei nach Liebe und so ganz, ich meine, bei Gott nicht die Ersten, die ein Lied gegen rechts gemacht haben, aber auch immer darauf geachtet, so bloß nicht irgendwie so studienratsmäßig sein. Also bloß nicht wie die deutsche Pop- und Rock-Elite, diese ganze Betroffenheits-Rock und so, immer auch irgendwie mit Tongue-in-Cheek und mit ironischen Brechungen oder mit völligem Bader-Humor arbeiten und so. Also da wollten die, in diesen Kreis wollten die nie dazugehören und haben wirklich auch alles dafür gemacht. Die lassen sich auch, die spielen ja das ganze Spiel nicht mit. Die haben ja auch, die waren ja nie auf Award-Shows oder so. Also ein einziges Mal, es gibt eine Stelle, wo sie mal den Viva-Kometen Kiss verliehen haben, weil zwei Drittel von ihnen ja große Kiss-Fans sind, waren dazu auch noch als Ritter verkleidet, also ohne erkennbaren Grund, so, aber auch da eben nur, um jemand anders zu ehren und nicht selbst irgendwas entgegenzunehmen. Also nie auf roten Teppichen und so. Eigene Plattenfirma, sich völlig von dieser ganzen Musikindustrie unabhängig gemacht, um da bloß nicht Gefahr zu laufen, bei den Westernhagens und Grönemeyers irgendwie mitspielen zu wollen.
Wie ist denn echt diese KISS-Connection entstanden? Die durften ja auch den offiziellen Beitrag liefern für diesen Sampler, ne?
Genau, genau.
Die KISS Best Of mit verschiedenen Tribute-Bands und so weiter. Wie ist da
der Kontakt? Waren Vorband? Das weiß ich nicht im Einzelnen, aber wenn du Bela B. bist, Mitte der 90er und irgendwie sagst du, du hättest Lust bei KISS im Vorprogramm zu spielen, dann schaffst du es wahrscheinlich irgendwie. Also wenn KISS vor allem wissen, dass das, also KISS ist ja, wie du noch viel mehr weißt als ich, eine sehr kommerziell ausgerichtete Band. Also wenn irgendwie die größte deutsche Band für eine Tour im deutschsprachigen Raum sagt, wir würden uns als Supportband irgendwie anbieten, sind die, also wissen die auch, wie schnell die Tickets weg sind. Also das ist, glaube ich...
Wurden die denn auch gut behandelt von Gene Simmons?
Das weiß ich nicht genau. Bei KISS muss ich wirklich dich fragen.
Ich muss irgendwie mal schlau machen. Sie haben ja jetzt auch...
Da gibt es übrigens, ist dir das schon mal aufgefallen, es gibt ja bei KISS sind die... Die haben bei ihrer letzten Tour ja immer zu spät eingepackt in so ein Medley aus aktuellen Chart-Hits. I Should Be So Lucky und so. Und an einer Stelle, ich glaube kurz bevor dann diese Melodie von zu spät, dieses Riff einsetzt, wird KISS zitiert. Also der Prince-Song wird aber dann trotzdem immer, also in dieser Steigerung, wenn es zu diesem KISS geht, wird das KISS richtig gebrüllt, so wie bei diesen Konzertankündigungen. So, you wanted the best, you got the best, the hardest band in the world. Und dann kommt dieses ganz, ganz kulturelle KISS. So,
das ist eine gute Idee.
Ja.
Weißt du, das ganze Roses, you wanted the best, you got the best, abgeändert haben, ne?
Genau.
They couldn't make it.
Genau.
Aber ein bisschen frech, zumal ja eigentlich das Verhältnis zwischen KISS und Axl Rose war jetzt nicht unbedingt sagenhaft schlecht. Also hat sie ja trotzdem geschätzt, ne?
Ja, die wollten sich aber halt auch einfach diese kaputte Band irgendwie darstellen, die dann irgendwie da so from Hollywood so noch von der Straße gekratzt wird und irgendwie auf die Bühne geworfen wird. So. Also,
Skid Row.
Genau. Also auch mit diesem ständigen kommen die jetzt oder kommen die nicht? Also KISS war ja immer klar, du kriegst was für dein Geld. So, die bieten die große Show. Bei Guns N' Roses warst du ja froh, wenn du nach 2,5 Stunden warten überhaupt mal irgendwas passiert. Also ich glaube, die haben da eher auf dem Image gespielt, dass es halt einfach diese kaputten Nasty Boys waren.
Ja. Es gibt ja auf der Platte, auf der neuen auch ein Rap-Feature, wie du richtig herausgestellt hast.
Ebo, ja.
Ja. Ist das eine Sache, Also die erst verkaufen das ja auch sehr spielerisch, ne? Die sagen, es gab Rap, gab es ja schon damals und so weiter und wir haben damals schon mit Rap gemacht und jetzt haben wir so ein Feature drauf. Ist es auch eine Möglichkeit, den Kontakt zu jüngeren Leuten zu halten, weil man ja weiß, dass die heutige Protestmusik eigentlich überwiegend in der Rapmusik anzusiedeln ist?
Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Also Bela meint einfach, dass ihm irgendwie beim Schreiben des Songs klar war, dass der ein Reptil braucht und hat dann überlegt, wenn er da irgendwie nehmen kann, wäre aber auch nicht zu sehr aus dem Ärztelager ist oder so und dann ist er eben auf Airbow gekommen, weil er deren Platten ganz gut findet. Es ist nicht der kommunizierte Versuch, an der Jugend dran zu bleiben, aber es geht ja auch nicht anders. Also natürlich ist das Teil davon. Wenn Ebo jetzt diesen Song irgendwo teilt oder so, wird ein Fankreis darauf aufmerksam, der normalerweise sich nicht für die Ärzte interessieren würde. Das ist ja ein Mechanismus. Ich glaube nicht, dass die Ärzte darauf spekulieren, dass sie durch so ein Feature wieder cool werden oder so oder relevant für eine gewisse Zielgruppe. Das sind die, glaube ich, weit. Also dann hätten die ganz andere Möglichkeiten. Das sind die Themen auch wirklich... haben. Also ich nehme ihn tatsächlich ab, dass das mehrheitlich eine Entscheidung war, weil die Lust auf diese Künstlerin hatten.
Na, man erkennt ja irgendwie Bands auch an ihrer, wie man sagen würde, Dienstzeit, ja auch daran, wie einfach die Namen sind und deshalb auch schnell belegt wurden. Eine Band wie die Ärzte könnte es heute nicht mehr geben, weil der Name schon weg wäre, so wie The Police.
Ja. Wobei, also du darfst nicht vergessen, es gab ja auch vor 15 Jahren eine Band, die hieß The Music. So, und es gibt immer wieder...
Wahrscheinlich, weil das einfach zu doof wäre.
Genau, oder allein schon The Killers. Ist ja ein absurd naheliegender Name für eine Rockband.
Oh, das wurde ja mit den The Bands ab Anfang der Nullerjahre fast noch ein bisschen peinlicher, wenn man denkt an The Rakes.
Ja, genau.
Die Strokes, da muss jetzt die Rakes gehen.
Genau, irgendwas, was so ähnlich klingt, aber halt nicht die coole Assoziation hat. Ja, da wurde ja dann alles noch genommen, was es noch gibt. Aber es gibt auch momentan Bands, die derart eindeutige Namen haben, dass es nicht zu fassen ist.
Ja, man denkt, alle Namen wären schon weg.
Ja, genau.
Aber sind es dann halt doch nicht, ne?
Ja.
Du hast ja lustigerweise auch darauf angesprochen, dass der nächstes Jahr 2022 ja sozusagen auch das Jahr sein wird, in dem die Band wieder auf ihren ursprünglichen Namen Soylent Green zurückfahren könnte, weil es gibt wahrscheinlich wenig Filme, also deutsche Übersetzung fremdländischer Filme genießen ja so einen speziellen Ruf weltweit, weil sie die verrücksten Sachen
aussehen. Die grillen vier auf Achse, Hilfe, die Amis kommen.
Ich glaube, mich knüpft dann Elch.
Ja, genau, Blutgericht in Texas.
Nackt und zerfleischt.
Nackt und zerfleischt, nackt genau, und zerfleischt. Mein alter DJ-Name.
Also, ja, und sie haben ja, sie machen zweimal drei Punkte, ne? Ja, also Punkt, 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 Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben wollen.
Ja.
So war
die drei erste Punkte.
Okay. Nein. Aber auf jeden Fall, da muss auch erstmal kommen, also als deutscher Verleih sich einen Titel zu überlegen, den du mit drei Punkten einbringst. Und dann, das liest ja fast wie so ein liegen gebliebener Morsecode, so ein Hilferufcode aus dem Äther oder sowas. Soylent Green, so hieß ja die Band. Da hast du es ja auch kurz drauf angesprochen, so als Gag. Ist das eigentlich eine Band, die sich auch historisch begreift? Weil du hast ja gesagt, kann es überhaupt ein Alterswerk geben? Ne? Muss es ein Alterswerk geben? Haben die jemals ein Alterswerk? Oder sind die so ein bisschen so wie McCartney, die eigentlich nicht wirklich zurückblicken, sondern immer versuchen, aktuell zu klingen und immer einen Schritt nach vorne nur denken, statt an die Vergangenheit?
Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt da auch wiederum Gegenargumente. Die haben ja vor ein paar Jahren diesen Seitenhirsch, diesen irrsinnig betitelten Box mit 33 CDs nochmal rausgebracht, wo ja ihr kompletter Backkatalog drauf war. Also den ja sehr, sehr ausführlich nochmal bearbeitet. Das hat mich auch überrascht, dass sie sowas überhaupt machen. Da dachte ich auch wirklich so, die kommen jetzt nicht mehr. Also das ist jetzt, wenn die so weit sind. Und die alten Platten, die kommen jetzt nochmal auf Vinyl raus. Also wie gesagt, die Biel wurde ja sowieso schon re-released. Letztes Jahr kamen die Ärzte nochmal als Schallplatte raus. Auch ungefähr zur Zeit, dass der Hell erschien, wo dann eben nicht auch Geschwisterliebe drauf war, sondern ein Song, der Frühjahrsputz heißt, der musikalisch identisch ist mit Geschwisterliebe, aber es nur darum geht, wie geil sauber machen zu Hause ist. Also die kommen auch, es gibt da auch so eine gewisse Zweitverwertungskette und man kann auch sagen, finde ich, dass Dunkel jetzt so eine Art Alterswerk ist, weil es wirklich keinen einzigen Haut drauf Blödel-Moment oder so gibt, sondern es durchwegs eigentlich ernst ist und gereifter auch und distanziert und so. Es würde mich aber nicht wundern, wenn in ein, zwei Jahren wieder irgendwas kommt, was das komplett auf den Kopf stellt. Also, dass das jetzt einfach mal so ein Statement-Album ist und dass das nächste aber wieder genauso kahlauert und klamaukt, wie es gewohnt ist. Also prinzipiell schon eine Band, die immer nach vorne schaut. Die ändern ja auch ständig ihre Songs ja auch live ab. So, also das wird ja auch nie 1:1 oder ganz selten so aufgeführt, wie es mal war, sondern wird ja auch ständig variiert und parodiert und so. Es ist alles so Work in Progress bei denen.
Wer ist denn eigentlich aktuell gerade bei den Live auf der Diss-Liste? Also bei Schrei nach Liebe weiß man, dass sie irgendwann Freiwild eingebaut haben. Wer haben sie denn sonst noch so drauf gerade?
Oh, das weiß ich nicht. Also die haben schon lange nicht mehr, live gespielt. Weiß ich gar nicht. Wird man jetzt dann sehen. Also wenn ich Glück habe, bin ich auf 13 Berlin-Konzerten dabei. Aber aktuell weiß ich es gar nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war dann unser Musikexpress Talk. In dieser Folge habe ich gesprochen mit Stefan Rehm-Rosanes.
Aus Berlin.
Aus Berlin und in Berlin. Nicht vom Sender freies Berlin, aber in Berlin.
Genau, aber sauber getrennt hier mit so einer Plexiglaswand, also nicht, dass ihr denkt, wir sitzen aufeinanders Schoß.
Nur den Euphoriespeicher an den
solange es in diese Flecken sind, ist der Euphorie.
Wird immer mit so einem Milchglasfenster und so schalten. Ja. Also das war unser Musik-Express-Talk zum Thema Die Ärzte, der eine ganz besondere Single beiliegt. Nämlich exklusiv haben die Ärzte für uns Abends Billy eingespielt. Das ist die Rockabilly-Version von Morgens Pauken. Gibt es nur bei uns beim Musikexpress. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau. Shake your Willy to Rockabilly.
Ciao.